Mein Mikro. Klassik für Kinder.
Hallo, hier ist der Alex. Und die Musik, die ihr da gerade hört, vielleicht kennt ihr sie auch schon, das ist nur einer der vielen, vielen Hits, die der Komponist geschrieben hat, um den es heute geht bei uns, Johann Sebastian Bach. Das war das Stück Badinerie von Johann Sebastian Bach. Ja, dieser Johann Sebastian Bach hat vor 300 Jahren gelebt und er hat so viele tolle Musik komponiert. Eines seiner berühmtesten Werke ist sicher das Weihnachtsoratorium. Naja, bis Weihnachten ist es ja auch nicht mehr so lange hin. Und wenn dann die Weihnachtszeit beginnt, dann wird in fast jeder Stadt dieses lange Werk von Bach aufgeführt, in dem die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. In vielen Kirchen, Konzertsälen und Gemeinderäumen wird ein Stückchen aus Bachs Oratorium geschmettert, bevor die Lebkuchen verputzt werden. Und ja, wie war das denn damals in Leipzig im Jahr 1734, als Bach genau an dieser Musik gearbeitet hat? Wir schauen mal vorbei in der Thomasschule, in der Bach lebte, komponierte und unterrichtete.
Endlich schneit es. Die Thomaner rennen durch den Hof. Sie schnappen nach den glitzernden Flocken und bewerfen sich mit Schnee. Dreimal schon hat ihr Lehrer Johann Sebastian Bach nach ihnen gerufen. Na sicher haben sie ihn gehört. Aber der erste Schnee, das ist ein Freudenfest. Da müssen Kontrapunkt und Doppelpunkt geduldig sein. Und der Bach auch. Trotzdem, ihr Burschen, jetzt ist Unterricht. Da wackeln die Wände. Da haut es den Mäusen die Kaffeetasse aus der Pfote. Und im Schulhaus der Thomaner wimmelt es nur so vor Mäusen. Aber siehe da, kaum haut Bach kraftvoll auf die Pauke, sausen die Schüler die Treppen rauf und sitzen mit roten Backen und Eisfingern an ihren Pulten. Das, meine Knaben, das ist der Anfang von meinem neuen Stück. Und es heißt das Weihnachtsoratorium. Eine lange Geschichte aus 6 Teilen. Karl mit den Sommersprossen meldet sich. Herr Lehrer Bach, gibt's denn dazwischen auch mal eine Verschnaufpause? Klar, sonst würden die Leute in der kalten Kirche entweder erfrieren oder einschlafen, meint Bach. Ich verrate euch ein Geheimnis. Im Moment hat das Stück mehr Pausen, als mir lieb ist. Ich bin nämlich noch gar nicht fertig. Bekümmert schaut Bach aus dem Fenster. Gibt's denn auch eine Krippe und ein Jesulein? Fragt der neugierige Karl. Was wäre Weihnachten ohne Stall? Das wäre wie unsere Thomasschule ohne Latein. Und ohne euch Rotzlöffel. Oder Winter ohne Schnee, ruft Karl dazwischen. Unser wichtigster Mann ist der Evangelist. Er nimmt uns an der Hand oder an den Ohren und führt uns durch die Geschichte. Der Evangelist sagt übrigens immer und.
Und da 8 Tage und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ und sie gebar ihren ersten Sohn.
Und unser Evangelist, der nächsten Montag singen soll, der ist gerade richtig stinkig, ja, stinkig, weil er immer noch nicht weiß, was er singen soll. Bach kratzt einen Wachsklecks vom Pult. Und, Herr Lehrer, können wir nicht helfen, damit der Mann schneller an seine Noten kommt? Fragt Karl. Ja, ihr könnt mir wirklich helfen. Bach breitet Wolldecken auf den Pulten aus. Dann packt er auf jede Decke einen Teil aus dem Weihnachtsoratorium. So, das ist der zweite Teil. Nach und nach hieft Bach die Notenberge auf den Tisch. Und schließlich kommt der sechste und letzte Teil.
Und weiset sie in Bethlehem.
Der ist dann für den 6. Januar, wenn die heiligen drei Könige aus dem Morgenland ihre Gaben in den Stall bringen. Sorgfältig packt Bach die Blätter in die Wolldecken. Grüppchenweise schwärmen die Thomaner mit den großen Notenpaketen unterm Arm aus und bringen die zu den Kopisten. Kiloweise Kerzen schmelzen dahin, spenden Tag und Nacht Licht für die Kopisten. Und kurz vor dem 25. Dezember sind sie tatsächlich fertig. Bach klatscht begeistert in die Hände, als ihm die Kinder die Hefte aufs Pult legen. Ihr seid wunderbar, murmelt Bach. Ihr habt die Aufführung meines Oratoriums gerettet. Die Knaben gucken sich an und zwinkern sich zu. Karl steht auf, geht zum Pult und zupft Bach am Ärmel. Und weil wir so fleißig waren, dürfen wir schon auch mitsingen, oder? Johann Sebastian Bach nickt. Ja, klar. Und hat feuerrote Backen vor Glück.
Dora Mikro. Thank you.
Das war der erste Satz aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 4 in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Ja, und vorhin waren wir ja schon mal kurz zu Besuch an der Thomasschule in Leipzig, in der Bach als Lehrer und Komponist gearbeitet und gewohnt hat. Er war Thomaskantor und damit auch der Leipziger Musikdirektor. Und na, ich glaube, das war kein so leichter Job. Er war nämlich für vieles in der Schule verantwortlich und arbeitete viel und oft spät. Und manchmal hatte er dabei vielleicht auch ungewollte Gesellschaft.
Die Kerze flackert träge. Wie Wäscheleinen im Wind, so schwingen die Notenlinien langsam auf dem Papier hin und her. Hin und her. Johann Sebastian Bach kann kaum noch die Augen offen halten vor Müdigkeit. Er zwickt sich ins Ohrläppchen. Johann, nicht einschlafen. Johann Sebastian Bach muss die Kantate fertig schreiben für den Gottesdienst am Sonntag. Es ist jede Woche dasselbe Spiel und fast jede Woche derselbe Stress. Aber so sieht es sein Beruf als Thomaskantor nun mal vor. Das ist die Regel. Und wenn er die bricht, dann gibt's Ärger mit seinen Chefs. Also mit den ganzen Bürgermeistern von Leipzig. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. Zigmal hat Bach die Wörter schon wiederholt. Und so nach und nach purzeln jetzt auch die Noten aufs Papier. Mühsam ist es, kalt ist es. Und dann diese neuen Hausbewohner. Sie springen einfach über seine Füße. Schamlos, als ob die Schule mit den blutsaugenden Wanzen und Läusen nicht genug Plagen am Hals hätte. Wenn das so weitergeht, übernehmen bald die Ratten die Herrschaft über die Thomasschule. Dann kann der Stadtrat einpacken, murmelt Bach. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Bach lacht leise in sich hinein. Die Vorstellung gefällt ihm. Der erste Bürgermeister von Leipzig wäre eine fette Ratte mit Lockenperücke. Aber so lustig ist das eigentlich gar nicht. Die Biester sind nämlich mittlerweile überall in der Thomasschule unterwegs. Im Keller, in den Schlafräumen, im Klassenzimmer und auch bei Bach unter dem Tisch. Da, wo Bach jetzt mitten in der Nacht sitzt und komponiert. So schnell ein rauschend Wasser schießt, die Freude wird zur Traurigkeit. Ja, gibt's das? Da hat so ein Mistviech den Wasserkrug umgeworfen, ruft Bach ärgerlich. Woher nur kommen die Ratten so plötzlich? Man muss es ganz klar sagen. In der Thomasschule gibt es zu wenig Lehrer, zu viele Schüler, zu wenig Platz für die Kinder und die Sauberkeit ist darum ein großes Problem. 3 unterschiedliche Klassen sind zusammengepfercht in einem Zimmer. Man denke nur mal an den Tumult. Da hält sich keiner mehr an die eingepaukten Regeln, dass man sich ordentlich meldet, bevor man etwas sagt. Da kann man froh sein, wenn man überhaupt den eigenen Lehrer versteht, während die andere Klasse mit ihrem Lehrer lautstark ein Gedicht auswendig lernt. Das vollgestopfte Zimmer hat zudem noch eine andere, sehr unangenehme Folge. Ungeziefer verbreitet sich perfekt, geradezu lautlos. Hat der eine Thomaner Läuse, krabbeln die sportlichsten unter ihnen mit einem Satz auf den Kopf des Banknachbarn. Und schon geht die Kratzerei auch bei dem los. Das Problem ist nämlich folgendes. Es gibt zwar jede Menge Regeln zur Sauberkeit in der Thomasschule, aber kaum einer kontrolliert, ob die Buben sich auch wirklich an die Vorschriften halten. Ob sie die Hände reinigen, das Gesicht waschen und ob die Unterwäsche nicht verschmutzt ist. Auch Bach müsste eigentlich Aufsicht halten, damit aus den Thomanern keine Dreckspatzen werden. So verlangt es die Schulordnung. Damit sie abends rechtzeitig auch wirklich ins Bett gehen, damit sie schlafen und nicht im Dunkeln über die Betten hüpfen. Aber darauf hat Bach überhaupt keine Lust. Er ist schließlich der Musikdirektor. Und da gehört Herumbrüllen nicht zu seinen Aufgaben, findet Bach. Den Buben ist das natürlich mehr als angenehm. Die wissen, wenn der Bach Aufsicht hat, dann tanzen die Mäuse oder sagen wir mal die Ratten auf dem Tisch. Dann gelten keine Regeln mehr. Das stimmt wirklich. Wenn es um Sauberkeit und um Lateinunterricht geht. Es stimmt jedoch nicht, wenn es um Musik geht. Da wird der Bach fuchsteufelswild, wenn irgendwer gegen die Regeln der Harmonielehre verstößt, wenn diese Lausbuben die Geige falsch spielen, wenn die Sänger die Regeln der Tonlängen und Pausen nicht beachten und so weiter und so weiter. Apropos Pause. Eine Pause hat Bach sich jetzt auch verdient. Er beugt sich über das Papier, setzt noch zwei Striche und ist fertig mit der Kantate. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. Ah, herrlich. Bach lehnt sich in seinem Sessel nach hinten, schließt die Augen. In seinem inneren Ohr hört er schon den Chor singen. Aber Moment mal. Das hat er sicher nicht so komponiert. Was muss er da auf seinem Tisch entdecken, nur 2 Meter von ihm entfernt? Eine dicke Ratte starrt ihn an. Und Bach starrt zurück. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig. Also, verzieh dich. Da macht die Ratte einen doppelten Salto vom Tisch und flitzt mit Volldampf davon.
Tja, Bach und die Ratten. Zumindest denen konnte er, was das Singen angeht, nicht so viel beibringen, aber allen anderen an seiner Schule bestimmt.
Thank you.
Jetzt im Moment findet ja das Bachfest München statt mit einem ganz tollen Programm in und um München. Das läuft schon seit dem 31. Oktober und geht noch bis zum 30. November. Und auf der Webseite bachfest.info, ist vielleicht für eure Eltern oder Großeltern vor allem interessant. Also auf dieser Webseite bachfest.info, da findet man die vielen Konzerttermine und was sonst noch so alles geboten wird. Und ja, bei uns wird natürlich auch einiges geboten. Wir erzählen euch Geschichten über Johann Sebastian Bach und hören ganz viel tolle Musik von ihm. Und hier kommt eine, die mag ich besonders gern. Sein berühmtes Präludium und Fuge Nummer 1 C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier. Habt ihr gewusst, dass Johann Sebastian Bach nicht nur hart gearbeitet hat und damals schon berühmt war, sondern dass der auch mal im Gefängnis war? Na, kein Spaß. Das war zu einer Zeit, als er Konzertmeister war in Weimar. Also Thomas Kantor ist er dann erst später geworden, als er schon älter war. Aber was ist damals passiert? Was hat Bach angestellt, dass er ins Gefängnis gesteckt wurde? Hat er falsche Noten komponiert? Hat er sich verspielt? Es hatte einen anderen Grund.
Wir schreiben das Jahr 1717. Die Stadt Weimar liegt unter einer dicken Wolkendecke. Kein Mondstrahl fällt auf die regennassen Dächer der Stadt. Die Bäume sind kahl und bewegen ihre Äste leise im Wind. Am Markt Nummer 16 liegt Katharina in ihrem Bett und starrt in die Finsternis vor sich. Ihr Bruder Wilhelm wälzt sich unruhig neben ihr hin und her. Die beiden anderen Brüder, Karl und Johann, schlafen ruhig. Katharina aber kann nicht einschlafen. Warum? Warum nur? Fragt sie sich immer wieder. Warum ist der Vater im Gefängnis? Und wieder und immer wieder kommt ihr das Bild vor Augen, als ihr Vater, der vielgerühmte Konzertmeister Johann Sebastian Bach, von zwei Schergen des Herzogs abgeführt wurde. 3 Wochen ist das nun schon her und der Vater immer noch nicht zurück. Warum nur ließ ihn der Herzog einsperren? Aus den Reden der Mutter wird Katharina nicht recht schlau. Ist es etwa nur, weil der Vater aufgehört hat, jeden Monat eine Kantate für den Herzog zu komponieren? Aber Herzog Wilhelm Ernst hat dem Papa doch auch kein Notenpapier mehr geliefert. Und zur letzten Kantate des Vaters hat er gar nichts gesagt. Kein Wort. Wie sehr hat sich der Vater darüber geärgert. Katharina beißt sich auf die Lippen. Vor sich sieht sie das Gesicht des Herzogs. Die lange spitze Nase, die dünnen Lippen und die streng blickenden Augen, die sich dunkel vor der weißen Lockenperücke abheben. Mit diesem Herzog ist nicht zu spaßen. Was wird nur werden, denkt Katharina. Dann faltet sie ihre kleinen Hände zum Gebet und flüstert, »Bitte, lieber Herrgott, bring uns den Vater zurück. Ich bin ganz sicher, er hat nichts Schlimmes getan.« Nicht weit von Katharinas Wohnstadt entfernt, in der Landrichterstube der Bastille, einem Gebäudekomplex gleich neben der Wilhelmsburg, läuft Johann Sebastian Bach in seiner engen Zelle auf und ab. Auch er kann nicht schlafen. Er summt eine kurze Melodie vor sich hin. Gleich morgen früh, wenn wieder Tageslicht durch das kleine vergitterte Fenster fällt, will er sie aufschreiben. Arbeiten, arbeiten. Arbeiten hat er sich vorgenommen. Nur so wird er die schmachvolle Zeit hier im Gefängnis überstehen. Aber jetzt kommt er doch wieder hoch, der Groll gegen den Herzog, diesen machtgierigen, unmenschlichen Herrscher. Ha! Wie hat er sich von ihm behandeln lassen müssen? 9 Jahre hat er ihm gedient. 9 Jahre bester Arbeit als Hoforganist, Kammermusiker, Konzertmeister. Wer, wenn nicht er, hätte nun auch die Stelle eines Kapellmeisters verdient. Aber nein, Hochwürden entscheiden sich für einen anderen. Nun gut, dann möge er ihn, Johann Sebastian Bach, doch bitte ziehen lassen. Schließlich gibt es durchaus Fürsten, die seine, Bachs, Fähigkeiten zu schätzen wissen. Aber nein, auch gehen lässt er ihn nicht. Lebenslänglich soll er ihm dienen. Er ist ja schließlich nichts anderes als ein Diener. Hund wäre das bessere Wort dafür. Ein Hund, den man mit Füßen tritt. In seiner Wut tritt Bach gegen einen Schemel, auf dem ein Blechnapf steht, in dem ihm 2-mal am Tag sein Wasser und Brot gereicht wird. Laut scheppernd fällt der Napf auf den kalten Steinboden. War es da nicht sein gutes Recht, mit Fürst Leopold von Anhalt-Köthen einen Vertrag über eine bessere Anstellung abzuschließen, auch ohne vorher um seine Entlassung bei Herzog Wilhelm Ernst zu bitten? Und dafür sitzt er jetzt hier. Dafür lässt ihn der Herzog einsperren, weil er, Bach, seinen eigenen Willen hat, weil er nicht kuscht, weil er sein eigener Herr sein will. Ha! Wütend ballt Bach die Faust in Richtung Wilhelmsburg. Dann nimmt er seinen nächtlichen Gang durch die Zelle wieder auf. Hin und her, hin und her. Bach hat Glück. Großes Glück. Fürst Leopold von Anhalt-Köthen und vor allem König August der Starke setzen sich für ihn ein. Sie halten große Stücke auf Bachs Talent. Schließlich muss Herzog Wilhelm Ernst nachgeben. Einem König kann auch er sich nicht widersetzen. Nur wenige Wochen später verlassen drei vollbepackte Pferdekarren die Stadt Weimar. Auf einem davon sitzt Katharina zwischen ihren Brüdern Wilhelm und Karl. Kaum gelingt es den Kindern, die Füße stillzuhalten. Wie wird die neue Stadt aussehen, in die sie umziehen? Katharina sucht den Blick ihres Vaters. Auf Bachs Lippen liegt ein feines, zufriedenes Lächeln. Keinen Blick wirft er zurück auf die Stadt, in der ein Herzog ihn 4 Wochen bei Wasser und Brot hat schmachten lassen. Letztlich musste er den wegen Bockigkeit eingesperrten Bach aber doch gehen lassen. Wenn auch in Ungnade.
Tja, und ein paar Jahre später war Bach dann in Leipzig als Thomaskantor. Dort hatte er zwar auch viel Stress, aber war bestimmt zufriedener und glücklicher. Also, das haben wir ja heute schon ein paar Mal gehabt, dass Johann Sebastian Bach unglaublich viel gearbeitet hat. Er musste ja ständig neue Musik komponieren. Aber er hatte da einen Trick. Er hat einfach recycelt. Wisst ihr, was das ist, oder? Recyceln. Ja, wenn man aus etwas, was eigentlich Müll ist, wieder was Neues, Brauchbares macht. Also zum Beispiel altes Papier, ja? Wenn man das in den Altpapiercontainer tut, dann wird das abtransportiert und in einer Fabrik wird dann zusammen mit Wasser ein Papierbrei daraus gemacht und dann daraus wieder neues Papier. Und genauso hat es der Bach auch gemacht. Also jetzt nicht mit Papier, sondern mit seinen Melodien. Jedes vierte seiner Werke war zumindest zum Teil aus anderen Kompositionen zusammengestellt. Dabei hat sich Bach fast ausschließlich aus seinen eigenen Werken bedient. Denn auch er wusste, Recycling spart Energie.
Ach, das klingt ja alles... Nein. Nein, jetzt nicht. Wer möchte mich denn wieder stören? Mir fällt einfach nichts Passendes ein.
Verärgert starrt Johann Sebastian Bach auf die Tasten seines Cembalos. Wenn ihm doch nur eine gute Melodie einfallen würde. Er soll etwas Feierliches für die Kirche komponieren. Etwas mit Pauken und Trompeten, während der Chor Jauchzet Frau Locket singt. Nachdenklich kratzt sich Bach unter der Perücke. Vielleicht ist er heute einfach zu müde. Seit Bach Thomaskantor von Leipzig ist, hat er ununterbrochen zu tun. Im Gottesdienst die Orgel spielen, bei Hochzeiten und Beerdigungen, Chorproben leiten, Aufführungen dirigieren, Musikunterricht an der Thomasschule geben. Und dann erwartet man von ihm auch noch, dass er den Lausejungs Lateinstunden gibt. Dabei braucht Bach die Zeit doch dringend zum Komponieren. Für jeden Sonntagsgottesdienst muss er eine neue Kantate schreiben. Das ist ein größeres Werk für Chor, Solosänger und Orchester. Dazu kommen noch Konzerte, Geburtstagskompositionen für den Fürsten und seine Familie sowie Sonderaufträge für die ganz großen Kirchenfeste. Wie soll er das nur alles schaffen? Bach wird ganz heiß bei dem Gedanken. Er nimmt die Perücke vom Kopf, wischt sich den Schweiß von der Stirn und reißt das Fenster auf. Ein Luftstoß fegt durchs Arbeitszimmer. Die Noten, die Bach sorgfältig auf dem Cembalo gestapelt hat, werden aufgewirbelt, flattern in einer Papierwolke durchs Zimmer und segeln sanft zu Boden.
Nein, halt, meine schöne Ordnung!
Zu spät. Da steht Bach inmitten seines Arbeitszimmers. Und die ganzen Noten, die er in den letzten Jahren geschrieben hat, sind überall verteilt. Unter dem Cembalo, neben dem Schrank und unter dem Schreibtisch.
Auch das noch. Dabei habe ich doch zum Aufräumen wirklich keine Zeit.
Seufzend bückt sich Bach und hebt ein Notenblatt auf, das ihm direkt vor die Füße gefallen ist. Ein Chorstück, das er vor ein paar Jahren geschrieben hat.
Tönet ihr Pauken, lampadidadidadampam. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Schade, dass es nur einmal aufgeführt wurde. Damals zum Geburtstag von der Kurfürstin Maria Josepha. Das war eine Menge Arbeit.
Nachdenklich blickt Bach auf das Notenblatt in seiner Hand und dann auf das noch fast leere Papier am Cembalo-Pult. Dann lächelt er. Ihm kommt da so eine Idee.
Tönet ihr Pauken, Moment mal. Jauchzet frohlocket. Es passt! Perfekt! Und Pauken und Trompeten sind auch schon mit dabei. Meine Komposition ist gerettet!
Bach stürzt zurück ans Cembalo. Schnell krakelt er über den Text, der ihm zuvor solch Kopfzerbrechen bereitet hat, die Noten seiner alten Komposition. An ein paar Stellen muss Bach die Melodie verändern, damit sie ganz genau auf den neuen Text passt. Höchst zufrieden mit sich selbst, blickt er auf die neu geschriebenen Noten. Wie das erst klingen wird, wenn das ganze Orchester mitspielt. mit Pauken und Trompeten. Wobei Cembalo ja auch ein schönes Instrument ist, überlegt Bach. Er wollte ohnehin mal wieder ein Konzert schreiben, in dem das Cembalo die Hauptrolle spielt. Für seine Musikerfreunde vom Collegium Musicum.
Ach du Schreck, da fällt mir ein, nächste Woche haben wir ja Konzert. Und ich weiß noch gar nicht, was wir spielen sollen.
Bach bückt sich und fischt nach dem Blätterhaufen, der unter das Cembalo gefallen ist. Und jedes Mal raschelt, wenn er die Füße bewegt.
Was haben wir denn hier? Eines meiner Geigenkonzerte. Das klingt ja gar nicht übel. Die Melodie könnte man eigentlich auch auf dem Cembalo spielen. Dann habe ich auch mein Cembalo-Konzert. Ganz schön viele Vorzeichen. So viele schwarze Tasten. Oh, der Cembalist wird nicht begeistert sein. Vielleicht sollte ich es umschreiben. In eine Tonart mit mehr weißen Tasten. Dann ist es leichter zu spielen.
Und so verwandelt Bach eine alte Komposition nach der anderen in ein neues Stück. Naja, mehr oder weniger neu. Ganz schön praktisch. Denn so bekommt er zweimal Geld für ein und dasselbe Stück. Außerdem spart es eine Menge Zeit. Und so wird Bach auch mit allen Aufträgen rechtzeitig fertig. Bei der Aufführung seines Chorstücks in der Kirche merkt übrigens niemand, dass die Musik nicht mehr ganz neu ist. Und wenn, dann stört es zumindest niemanden. Dafür klingt sie einfach zu schön.
Tja, ganz schön schlau vom Johann Sebastian Bach, seine Melodien mehrfach zu verwenden. Ja, und das war's für heute bei Dürre Mikro. Nächsten Samstag kommt ein neues Geheimnis hier bei uns und am Sonntag heißt es dann mit den Augen hören. Da lasst euch mal überraschen. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch wieder miträtseln und was gewinnen. Also, bis dahin, macht's gut, euer Alex.